Deutschlandfunk. Forschung aktuell.
Heute mit Maximilian Brose und mit diesem Geräusch vom Europäischen Weltraumbahnhof in Französisch-Guyana.
Allumage P120 et décollage.
Ja, heute in den frühen Morgenstunden, da ist der Satellit Smile in die Erdumlaufbahn gestartet und welche Mission er da verfolgt, dazu gleich mehr bei uns. Genau wie zu der Frage, wie es eigentlich um die Evidenz steht bei Diskussionen zum Social-Media-Verbot für Kinder und Jugendliche. Jetzt schauen wir aber erstmal in die Demokratische Republik Kongo. Hier hat die Gesundheitsbehörde Africa CDC am Freitag bekannt gegeben, dass es einen neuen Ebola-Virus-Ausbruch gibt. Das ist schon der 17. Ausbruch in dem Land, doch schon jetzt, nach wenigen Tagen, ist klar, es ist auch einer der schwersten. Auch darum hat die WHO am Wochenende den internationalen Gesundheitsnotstand erklärt. Zwar besteht keine Gefahr für einen Ausbruch zum Beispiel in Deutschland, doch für die Menschen im Osten der DR Kongo, da sind die Folgen des Ausbruchs schwer. Wie die aktuelle Lage ist und warum dieser Ausbruch besonders ist, das berichtet Christopher Weingart.
Viele hunderte vermutete Infektionen, 130 Todesfälle. So lauten die Zahlen zum Ebola-Ausbruch in der Demokratischen Republik Kongo. Ausbrüche mit dem Ebola-Virus sind nicht ungewöhnlich in der Region und können häufig unter Kontrolle gebracht werden. Doch dieser Ausbruch sei anders, erklärt Katharina Haug vom Imperial College London.
Die meisten Ausbrüche werden durch die Zaire-Spezies des Virus ausgelöst. Dagegen haben wir Impfungen und auch medikamentöse Behandlungen. Aber hinter diesem Ausbruch steckt eine andere Spezies, nämlich das Bundibugyo-Ebola-Virus. Das ist eher unbekannt. Es gab nur 2 Ausbrüche mit dieser Spezies. Und die schlechte Nachricht, wir haben keine Impfungen gegen diese Spezies und keine antivirale Therapie.
No specific antiviral treatments.
Impfungen aller Kontaktpersonen wie bei Zaire-Ausbrüchen sind hier nicht möglich. Es bleiben nur Isolation und Quarantäne. Doch diese Präventionsmaßnahmen in der betroffenen Region umzusetzen, sei sehr schwierig, erklärt Maximilian Gärtler, der für die Berliner Charité und Ärzte ohne Grenzen selbst häufig in der Region unterwegs ist.
Die Region Ostkongo, die ist, das wissen wir seit Jahrzehnten, politisches und militärisches Konfliktgebiet. Dort gibt es viel Bevölkerungsbewegung, viel Gewalt, Verunsicherung und eine extrem schwache Gesundheitsversorgung. Das war Nährboden für die Mpox-Epidemie der letzten Jahre, aber wir sehen ja in der Region laufend Ausbrüche mit Masern, Cholera, Malaria, Erkrankungen, die wir grundsätzlich gut beherrschen können, wenn das Gesundheitssystem funktioniert und wenn Präventionsmaßnahmen umgesetzt werden können.
Doch das funktioniere nicht im Ostkongo, der sehr abgeschieden ist, wo es nur wenig Infrastruktur gibt und hunderttausende Menschen auf der Flucht sind. Gärtler hält das für deutlich problematischer als die verhältnismäßig unbekannte Spezies. Durch die schwache Gesundheitsinfrastruktur vor Ort konnte sich das Virus wochenlang unbemerkt ausbreiten. Ohne Nachverfolgung gibt es keine Präventionsmaßnahmen und das Virus hat schon jetzt weite Strecken zurückgelegt.
Wir sehen ja, dass es schon Fälle in Kampala gibt, das ist die Hauptstadt von Uganda. Wir haben jetzt den ersten bestätigten Fall in Goma. In Goma heißt quasi auf der Grenze nach Ruanda. Wenn man über die Grenze rüber ist, ist man von Goma in 3 Stunden in Kigali und das ist eine Hauptstadt mit Flugverbindungen in die halbe Welt.
In Millionenstädten wie Kampala, Goma oder Kigali könnte sich das Virus besonders in ärmeren Bezirken ausbreiten. Auch wenn Ebola wesentlich weniger ansteckend ist als etwa Masern und SARS-CoV-2. Doch es ist deutlich tödlicher. Die Sterblichkeitsrate liegt beim Bundibugyo-Ebola-Virus bei bis zu 50%. Auch deshalb begrüßt Gärtler, dass jetzt rasch gehandelt wird. Die WHO macht durch den Gesundheitsnotstand Mittel frei und auch örtliche Teams ziehen ihre Kräfte zusammen, so Gärtler. Katharina Haug bezweifelt dennoch, dass die bisherigen Zusagen genügen werden.
Die WHO hat $500.000 aus dem Notfallfonds bereitgestellt, um den Ausbruch zu bekämpfen. Aber das wird wohl nicht reichen. Die Kosten für den großen Ausbruch im Kongo, der zwischen August 2018 und Juni 2020 mindestens 2.300 Todesfälle gefordert hat, wurden auf über $1 Milliard geschätzt.
In Zeiten radikaler Kürzungen von Entwicklungshilfegeldern ist es schwieriger, die benötigten Finanzmittel bereitzustellen. Dadurch wird die Bekämpfung verlangsamt oder unmöglich. All das könnte dafür sorgen, dass die jetzigen Fälle nur der Anfang eines längeren Ebola-Ausbruchs sind.
Ein Beitrag von Christopher Weingart war das. Egal ob bewusst oder unbewusst, es ist sehr gut möglich, dass Sie heute schon auf Satelliten und auf GPS angewiesen waren. Eine Gefahr für diese Technologien stellen allerdings Sonnenstürme dar. Und um die besser zu erforschen, ist heute in den frühen Morgenstunden der Satellit SMILE gestartet mit einer Vega-Rakete vom Weltraumbahnhof Französisch-Guyana. Den Start verfolgt hat Dirk Lorenzen und der weiß auch mehr über die Forschungsmission des Satelliten und ist mir jetzt zugeschaltet. Dirk, erstmal, hat beim Start alles geklappt?
Die Vega-Rakete hat sehr gut funktioniert. Ja, sie hat SMILE perfekt in der Umlaufbahn um die Erde abgesetzt, so 700 Kilometer hoch. Dann ist immer so ein kritischer Moment, klappen sich die Solarzellen aus? Ja, haben sie. Das heißt, der Satellit hat Strom, kann sich versorgen. Wenn das nicht klappt, wäre die Mission gleich zu Ende. Aber es hat geklappt und jetzt schraubt sich der Satellit so langsam in den nächsten Wochen hoch auf seine hochelliptische Bahn, die er anstrebt. Er wird dann bis zu 120.000 Kilometer von der Erde entfernt sein, auf seiner Bahn im fernsten Punkt. Das ist immerhin ein Drittel der Entfernung bis zum Mond. Und wenn dann alles eingerichtet und geeicht ist, dann in gut 3 Monaten geht's mit dem Forschungsbetrieb los.
Und was genau soll SMILE dann erforschen?
Auf dieser großen elliptischen Bahn hat SMILE eben bei jedem Umlauf etwa 2 Tage ununterbrochen das Nordpolargebiet der Erde im Blick. Der Satellit hat eine Röntgenkamera an Bord, eine Ultraviolettkamera. Das heißt, er macht Bilder der Polarlichter, er macht Bilder vom Zustand des Magnetfeldes. Zudem hat er einen kleinen Teilchendetektor an Bord, um zu untersuchen, welche Teilchen da von der Sonne kommen. Und entscheidend eben ist, dass das Neue an dieser Mission ist, dieser wirklich große Überblick, diese lange Messzeit von jeweils 45 Stunden. Das heißt, SMILE ist praktisch auf so einem Logenplatz und hat genau im Blick, was denn dann passiert, wenn die Erde in einen Sonnensturm gerät.
Ja, also ein Weltraumgewitter, wie man auch sagt. Wie gefährlich ist denn so ein Sonnensturm für uns auf der Erde?
Im Idealfall sehen wir nur ein paar Polarlichter, über die wir uns freuen, dann ist alles gut. Aber diese geladenen Teilchen können eben auch GPS-Signale unscharf machen. Dann ist die Navigation gestört. Manchmal ist die Missweisung über 50 Meter. Also das wird wirklich dramatisch. Satellitenelektronik kann ausfallen. Also etwas passiert so ein paar Mal im Jahr, je nach Sonnenaktivität. Und vor 2 Jahren gab es einen ganz großen Sonnensturm. Da sind 40 gerade gestartete Starlink-Satelliten abgestürzt. Zudem konnten in den USA viele Farmer ihre Aussaat nicht aufs Feld bringen, weil viele dieser landwirtschaftlichen Maschinen nur noch mit GPS-Steuerung funktionieren. Und dann gab es auch schon etliche Fälle, dass Stromnetze am Boden zusammengebrochen sind und alle fürchten so dieses berüchtigte Carrington-Ereignis. Das war eine Riesenexplosion auf der Sonne 1859 im vortechnologischen Zeitalter. Wenn das heute passiert, dann würden wohl fast alle Satelliten ausfallen, ebenso viel Technik am Boden. Also wir sind da inzwischen sehr verwundbar.
Okay, und SMILE, das muss ich mir jetzt so vorstellen, der Satellit soll die Weltraumwettervorhersage verbessern.
Zumindest mittelfristig. Der sieht eben genauer, was passiert denn auf der Erde, wenn da so ein Sonnensturm ankommt. Dann gibt es andere Satelliten, die eben genau gucken, was auf der Sonne passiert. Das bringt man zusammen. Und dann kann man eben, wenn man sieht, oh, jetzt wird es wirklich gefährlich, könnte man zum Beispiel Satelliten warnen, dass sie in so eine Art Sicherheitsmodus gehen, damit sie nicht ganz so verwundbar sind.
Aber wie schnell bekommt man denn mit, dass ein Sonnensturm sich anbahnt? Also ist das denn schnell genug, um die Satelliten in so einen Sicherheitsmodus zu versetzen?
Das geht heute sehr schnell. Die Sonne ist praktisch rund um die Uhr, wird die überwacht. Wenn es dann Ausbruch gibt, hat man je nach Sturmstärke, ich sage mal, einen halben Tag Zeit, vielleicht auch bis zu 2 Tage. Und dann kann man eben tatsächlich einfach sagen, Achtung, ein bisschen runterfahren. Und wie ernst man tatsächlich diese Gefahr nimmt, zeigt, dass auch das Weltraumkommando der Bundeswehr das Weltraumwetter im Blick hat. Man will eben genau wissen, was da auf uns zukommt. Denn klar ist, so ein Supersturm wird mal wieder kommen. Es ist eben wirklich nur die Frage, wann er kommt, nicht ob er kommt.
Und SMILE, das ist jetzt ein europäisch-chinesischer Satellit. Das klingt für mich nach einer ungewöhnlichen Kooperation.
Das gibt es nicht ganz so oft, aber so sehr ungewöhnlich ist es auch nicht. Es gibt da eine gute wissenschaftliche Kooperation mit China und die ESA merkt ja gerade, dass die NASA nicht mehr ganz so zuverlässig ist, wie sie immer mal war. Also guckt man, wo es Projekte gibt, wo man sich gut mit anderen zusammentun kann und man sieht eben hier bei SMILE, da passt das offensichtlich sehr, sehr gut für China und Europa.
Das sagt Dirk Lorenzen. Der ist übrigens auch, der auch übrigens in unserem Newsletter Mr. Sternzeit über viele Themen rund um den Kosmos berichtet. Anmelden können Sie sich dafür auf deutschlandfunk.de/Mr. Sternzeit. Und wenn Sie das heute noch machen, dann bekommen Sie morgen schon die neueste Ausgabe, in der es um das Ende des Universums geht. Jetzt geht es hier aber um eine ganz irdische Frage, nämlich der, ob Social Media für Kinder und Jugendliche verboten werden sollte. Ja, diese Frage, die wird heiß und noch viel diskutiert. Befürworter eines Verbots, die argumentieren häufig mit den negativen Auswirkungen der Social Media Nutzung, etwa Schlafstörungen, Konzentrationsverlust und sogar Depressionen könnten die Folgen sein. Aber was von diesen Folgen ist wissenschaftlich wirklich gut belegt? Das Berliner Weizenbaum-Institut hat dazu jetzt ein Diskussionspapier vorgelegt und Luca Riese-Knauf kennt die Einzelheiten.
Von Stress bis Depression. Mögliche Auswirkungen sozialer Medien werden wieder heiß diskutiert und damit die Frage, ob sie für Kinder und Jugendliche verboten werden sollen. Doch wie viel weiß man hier wirklich? Das Weizenbaum-Institut, an dem zur Digitalisierung geforscht wird, hat nun ein Diskussionspapier dazu veröffentlicht.
Weil wir tatsächlich das Gefühl hatten, dass in der Debatte die empirische Seite fehlt sozusagen. Es wurde viel meinungsgetrieben und erfahrungsgetrieben, anekdotisch argumentiert.
Sagt Jakob Ohmer, Plattformforscher am Weizenbaum-Institut und Co-Autor des Papiers. Das dreiköpfige Team hat Studien und Überblicksarbeiten zu den Auswirkungen von Social Media zusammengefasst. Sie kommen zu dem Schluss, der Forschungsstand ist uneindeutig.
Wenn Studien, von denen wir denken, dass sie vom Design her ganz gut gemacht sind, Effekte finden, dann sind sie, wenn dann sehr klein, öfter aber negativ als positiv, was jetzt bestimmte Faktoren wie Stress, Schlafstörung, Angst und so betrifft. Man muss aber fairerweise auch sagen, dass Studien mit ähnlichen Designs, die positive Auswirkungen untersuchen, fast nicht existieren.
Etwa auf soziale Kontakte in ländlichen Regionen oder eine stärkere politische Beteiligung. Dinge, die von einem Verbot auch betroffen wären. Das sei daher, Zitat, empirisch nur schwach begründbar.
Diese kausalen Zusammenhänge, also Wirkungszusammenhänge, wo ich jetzt wirklich sagen kann, die Nutzung an Punkt 1 führt zu einem schlechteren Schlaf an Punkt 2 oder zu mehr Stress an Punkt 2, also so. Das ist das, was sehr schwer zu belegen ist und dementsprechend muss man auch immer vielleicht davon ausgehen, dass es auch andersrum sein kann, dass also quasi andere gesellschaftliche Faktoren eher dazu führen, dass es Jugendlichen teilweise nicht sonderlich gut geht und sie deswegen Social Media auch als Fluchtmechanismus oder als Entspannungsmechanismus nutzen.
Die Debatte gewann in vielen Ländern an Fahrt, als Australien Ende letztes Jahr bestimmte Social Media Plattformen für Jugendliche verboten hat. In Deutschland erarbeitet gerade eine Expertenkommission Empfehlungen, wie Kinder und Jugendliche im digitalen Raum besser geschützt werden können. Ende Juni soll sie Ergebnisse vorlegen. Daher komme das Weizenbaumpapier genau zur richtigen Zeit, sagt die Bildungsforscherin Nina Kollek. Sie war nicht an der Arbeit beteiligt. Inhaltlich fehlen ihr einige Aspekte.
Bestimmte Risiken sind halt gar nicht erst erwähnt oder unterbelichtet auch in dem Papier. Deswegen, also die große Metastudie ist es nicht. Zum Beispiel der soziale Vergleich, Fear of Missing Out, diese Dauerkommunikation, diese Dauerbeschallung, der Gruppendruck, auch die Aufmerksamkeit als Thema. Wirklich positiv finde ich, dass sich sehr differenziert schon anschauen, wie so eine Plattformregulierung stattfinden kann.
Denn den Autoren zufolge entstehen Risiken weniger durch die Nutzung an sich, also die reine Bildschirmzeit, sondern eher durch das, was auf den Bildschirmen passiert. Algorithmen, die schädliche Inhalte wie Hassrede nach oben spülen und suchtfördernde Plattformmechanismen wie das Endlosscrollen. Sie empfehlen daher, gezielt statt pauschal zu regulieren. Dafür braucht es aber mehr Daten und Forschung sowie Transparenz seitens der Plattformen. Nina Kollek betont, dass man den Blick dabei weiten sollte, vom Individuum auf das System.
Bei so einem Thema, wo es um Marktlogiken geht und wo es um Plattformen geht, die ihre Marktinteressen haben und die hochdynamisch immer wieder ihre Algorithmen ändern und ihre Systeme ändern, bringt uns die alleine psychologisch orientierte Forschung nicht weiter, sondern da brauchen wir unbedingt auch eine Forschung, die sich mit diesen Machtsystemen auseinandersetzt. Ich weiß nicht, politikwissenschaftlich oder wirtschaftswissenschaftlich und eine rechtswissenschaftliche Forschung.
Doch Evidenz aus solcher Forschung braucht Zeit. Wissen entsteht langsam, während die Politik oft schnell sein muss. Gerade in der digitalen Welt.
Luca Riese-Knauf berichtet über ein Diskussionspapier des Weizenbaum-Instituts. Und das wurde gestern auf der Republika vorgestellt. Einer der größten europäischen Konferenzen zur digitalen Gesellschaft, die noch bis morgen in Berlin läuft. Und zwar unter dem Motto Never gonna give you up. Also, wir geben euch niemals auf. Und das gilt natürlich auch im KI-Zeitalter. Darum dreht sich auch viel um die Frage nach Abhängigkeit und Unabhängigkeit rund um künstliche Intelligenz. Während Europa hier abhängig von den den USA ist, werden KI-Systeme immer unabhängiger von uns Menschen. Darüber kann ich jetzt mit Michael Stang sprechen, der von der Republika aus zugeschaltet ist. Michael, worüber wird auf der Konferenz diskutiert, wenn es um Autonomie und KI geht?
Nun, damit beschäftigen sich wirklich viele wissenschaftliche Ansätze, die hier auf der Republika vorgestellt werden. Da geht es um Fragen etwa, wie wir die Kontrolle über Code und unsere Daten zurückgewinnen können. Wer hat die Macht über KI und wie prägt sie uns? Und da hat sich mittlerweile eine gewisse Ernsthaftigkeit hier eingestellt. Die einstige Hoffnung, dass das Internet und die Digitalisierung die Welt besser machen, die ist dahin. Bei der Eröffnung gestern warnte einer der Mitbegründer, Andreas Gebhardt, davor, die Kontrolle über das weltweite Netz wenigen US-Tech-Milliardären zu überlassen. Daher kam mehrfach die Forderung, dass KI in Europa künftig zwingend eine größere Rolle spielen muss, um eben autonomer zu sein. Und da stehen vor allem sogenannte KI-Agenten im Mittelpunkt, also Systeme, die mehr und mehr die Kontrolle übernehmen, die man eigentlich nicht aus der Hand geben sollte.
Ja, KI-Agenten, das sind vereinfacht gesagt Systeme, die große Sprachmodelle wie ChatGPT nutzen, um eigenständig Aufgaben zu erledigen. Zum Beispiel Mails beantworten, Termine anlegen oder auch den nächsten Urlaub planen und auch gleich buchen.
Genau, also etwa ChatGPT Agent, Microsofts 365 Copilot Studio. Die meisten haben dann auch noch Sonderfunktionen, teilweise einen separaten Browser. Und das sind dann Agenten, mit denen nicht nur Privatpersonen, sondern auch Firmen autonome KI-Workflows erstellen können. Das ist ein Feld, in dem aktuell wirklich viel passiert, in das auch große KI-Firmen viele Ressourcen setzen. Und es ist häufig aber nicht klar, wie diese Agenten genau funktionieren. Und um das erstmals in einer großen Skala zu vergleichen, hat ein internationales Forschungsteam angefangen, 70 solcher KI-Agenten zu analysieren. Und im zweiten Schritt wurden dann 30 davon detailliert untersucht. Und herausgekommen ist der AI Agent Index, der im Februar veröffentlicht wurde.
Und was waren die Hauptergebnisse dieses KI-Reports und wie wurde das auch in Berlin diskutiert?
Also ein Kritikpunkt ist mangelhafte Transparenz. Sicherheitsinformationen gibt es zu wenig. Also die Entwickler, die teilen zwar Informationen darüber, was ihre Agenten leisten können, aber weniger, wie sicher diese sind, wenn sie sich selbstständig durchs Internet bewegen. Und diese Autonomie, die nimmt wirklich schnell zu. Die Agenten, die werden immer mächtiger und die können immer mehr. Und ein Problem ist aber, dass sich der ganze Bereich nur auf wenige Modelle konzentriert. Jeder Agent außerhalb Chinas greift im Backend auf GPT, Claude oder Gemini zurück. Und wenn es da irgendwo einen Fehler gibt, kann das eben gewaltige Kaskadeneffekte auslösen. Zudem existieren bisher nur begrenzte Standards, wie sich diese Agenten im Netz verhalten sollen. Und viele wenden etwa ja zum Beispiel Techniken an, um auch Anti-Bot-Schutzmaßnahmen zu umgehen.
Ja klar. Und was gibt es jetzt aus Forschungssicht für Vorschläge, damit umzugehen?
Naja, KI-Agenten sollten sich möglichst als solche ausgeben. ChatGPT, Agent von OpenAI, signiert zum Beispiel bereits alle Anfragen und dann ist wirklich klar, dass man es hier mit einem Agenten zu tun hat. Leon Staufer, einer der Autoren des AI Agent Index von der Universität Cambridge, der sagte mir, dass er wirklich überrascht war, wie autonom viele KI-Agenten mittlerweile sind. Dass sie zum Beispiel, wenn man ihnen einmal einen Auftrag erteilt hat, also einen Prompt geschrieben hat, dass die Agenten dann teilweise stundenlang arbeiten, ohne dass es eine einzige Nachfrage gibt. Und das ist ein Risiko, weil vielleicht Daten gelöscht oder veröffentlicht werden, die da nicht hingehören. Gerade eben bei Firmen, die mit sensiblen Daten arbeiten, hätte das natürlich schwerwiegende Konsequenzen.
Ja, und du sagtest eben schon, der Report ist im Februar erschienen. Das Feld ändert sich ja wahnsinnig schnell. Wie aktuell sind die Ergebnisse da überhaupt noch heute?
Naja, das überholt sich relativ schnell. Vor kurzem gab es ja eine neue Software OpenClaw, also der erste große, massenhaft genutzte Open-Source-KI-Agent, den Benutzer wirklich nach Belieben verändern und sich zurechtschneiden können. Und da ist einfach ein großes Risiko. Deswegen lautet die Empfehlung, Firmen müssen solche Agenten regelmäßig testen und überprüfen. Das ist zwar aufwendig, aber dringend nötig.
Das sagt Michael Stang, live von der Republika. Und damit kommen wir zu den Meldungen aus der Wissenschaft, heute von und mit Magdalena Schmude.
Durch saubere Luft erwärmt sich die Erde stärker. Dass der Rückgang der Luftverschmutzung die Erderwärmung beschleunigt, wird schon länger diskutiert. Denn Schwebeteilchen in der Luft können Sonnenstrahlung streuen und reflektieren, sowie zur Wolkenbildung beitragen, was die Erde kühlt. Ein Forschungsteam aus China hat jetzt anhand von konkreten Beispielen berechnet, was im Detail passiert, wenn dieser Effekt kleiner wird. Die starke Verbesserung der Luftqualität in China zwischen 2013 und 2023 hat in diesem Zeitraum laut der Studie mit 0,018 Grad zur Erderwärmung beigetragen. Sauberere Luft über den restlichen Landflächen der Erde bewirkte einen Temperaturanstieg um 0,013 Grad. Die Studie ist im Fachjournal PNAS erschienen.
Dem Wald in Deutschland geht es weiterhin schlecht.
2025 war nur jeder fünfte Baum gesund. Und das, obwohl die Wetterbedingungen günstiger waren als im Jahr zuvor. Das geht aus der nationalen Waldzustandserhebung hervor, die heute in Berlin vorgestellt wurde. Die Folgen der schweren Dürreperiode zwischen 2018 und 2020 sind im Wald weiterhin sichtbar, heißt es in dem Bericht. In die Auswertung sind Daten von gut 46.000 Bäumen eingeflossen, und zwar mit Angaben zum sichtbaren Blätter- und Nadelverlust in den Baumkronen. Diese sogenannte Kronenlichtung lässt Rückschlüsse auf die Gesundheit der Bäume und damit auch auf die Situation einzelner Arten sowie des Waldes insgesamt zu. Positiv ist dagegen die Entwicklung der Absterberate aller Bäume. Sie ist innerhalb eines Jahres von 0,86 auf 0,29 Prozentpunkte leicht zurückgegangen.
Neandertaler aßen bevorzugt im Winter Meeresfrüchte.
Das geht aus Untersuchungen von Schneckenschalen aus der Altsteinzeit hervor, die ein Forschungsteam aus Spanien durchgeführt hat. Je nach Jahreszeit, in der die Weichtiere vor rund 115.000 Jahren gesammelt wurden, unterscheidet sich das Verhältnis bestimmter Sauerstoffisotope in den Karbonaten, aus denen die Schalen aufgebaut sind. Denn das wird auch von der Wassertemperatur beeinflusst. Warum die Neandertaler hauptsächlich zwischen November und April Meeresfrüchte sammelten, lässt sich dagegen nur vermuten. Möglicherweise lebten sie nur im Winter an der Küste oder ernährten sich im Sommer anders. Denkbar ist auch, dass Meeresschnecken in der wärmeren Zeit des Jahres zu schnell verdarben oder im Winter besser schmeckten.
KI versteht kein Menzerisch.
Sprachmodelle wie ChatGPT haben auch dann große Schwierigkeiten, den regionalen Mainzer Dialekt zu verstehen, wenn sie vorher mit entsprechenden Trainingsdaten gefüttert wurden. Das berichten Wissenschaftler von der Universität Mainz bei einer Linguistikkonferenz in Spanien. Beim Erklären von Dialektbegriffen lag die Trefferquote der KI bei rund 4%, beim Erzeugen von Dialektworten bei nur 0,5%. Die Forscher befürchten, dass kleinere Sprachformen wie regionale Dialekte zunehmend unsichtbar werden könnten, weil sie vor allem gesprochen werden und im Digitalen kaum auftauchen.
Stadtmäuse sind mutiger als Mäuse auf dem Land.
Ähnliche Muster gibt es auch bei anderen Säugetierarten, sowie bei Vögeln, Amphibien, Reptilien und Insekten. Zu diesem Ergebnis kommen britische Ökologen im Journal of Animal Ecology. Sie hatten Studiendaten von mehr als 100 verschiedenen Tierarten aus 28 Ländern ausgewertet. Die Analyse zeigt, dass in der Stadt lebende Individuen im Schnitt aktiver, neugieriger, aber auch aggressiver sind als Artgenossen auf dem Land. Weil damit auch der Kontakt zwischen Menschen und Tieren wahrscheinlicher wird, birgt das veränderte Verhalten potenzielle Risiken, zum Beispiel für die Übertragung von Krankheitserregern, schlussfolgern die Wissenschaftler.
Sternzeit, 19. Mai. Kleine Schwester und vergessene Astronomin. Sophie hat mir schon mit 17 Jahren beim Beobachten einer Mondfinsternis assistiert. Sie ist eine Urania und verfolgt den Himmel. Dabei hat sie nicht weniger Geschick am Webstuhl als andere Frauen, aber sie liebt die Wissenschaft. So schwärmte Tycho Brahe von seiner jüngsten Schwester Sophie. Für ihn war sie Urania, die Muse der Astronomie. Die hatte sich ihre Kenntnisse in Mathematik und Astronomie selbst aneignen müssen. So etwas gehörte nicht zur Ausbildung von Frauen. Weil sie kein Latein hatte lernen dürfen, ließ sie sich die gängigen Lehrbücher auf eigene Kosten übersetzen. Sophie verbrachte viele Jahre auf der Insel Ven im Öresund, wo Tycho die beste Sternwarte der damaligen Zeit errichtet hatte und war ihm Assistentin und Kollegin. Der Astronom Pierre Gassendi betonte in einem zeitgenössischen Bericht die Bedeutung Sophie Brahes. Aber weil es damals für Frauen praktisch unmöglich war, wissenschaftliche Werke drucken zu lassen, bleibt ein Großteil ihrer Arbeit im Dunkeln. Nach Tychos Tod blieb Sophie auf sich allein gestellt. Die adlige Familie hatte die Arbeit der Geschwister als nicht standesgemäß betrachtet und die Verbindung abgebrochen. Später lebte sie in Helsingør und verfasste ein vielbeachtetes Buch über dänische Adelsgeschlechter. Weder ein Mondkrater noch ein Asteroid tragen ihren Namen. Diese Ehre wurde nur Tycho Brahe zuteil, nicht aber Sophie. Immerhin heißen in Wennigsen am Deister eine Straße und in Berlin-Treptow eine Schule nach der Astronomin, die viel mehr ist als nur die kleine Schwester.
Und mit dieser Sternzeit zu einer fast vergessenen Astronomin geht Forschung aktuell für heute zu Ende. Mein Name ist Maximilian Prose. Kommen Sie gut durch den Abend.